Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wer uns regelmäßig hört, der weiß, dass es bei Gesund gefragt ja auch immer mal um Mythen geht. Also Mythen rund um die Ernährung, die Gesundheit oder natürlich auch Fitness. Und als wir so über die Mythen geplaudert haben, hat Alex direkt gesagt, wir vertagen uns heute mal in die Küche, denn da gibt es mit die meisten Mythen. Warum das denn, Alex? Ich bin gespannt.
Ja, Thorsten, uns erreichen ja immer wieder interessante Fragen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt für eine ganze Folge reichen, aber die immer super interessant sind, die wir dann mal ja irgendwie einbauen wollen. Und deshalb passt das ja heute super, weil es gibt ganz viele interessante Fragen, die uns erreicht haben. Einige sind wirklich zum Schmunzeln, andere sind auch wirklich schlau gefragt, muss man mal sagen. Die sind wirklich ein bisschen tiefer und komplizierter, aber es ist super spannend, deshalb mussten wir unbedingt mal diese 10 Mythen aus der Küche uns mal näher anschauen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Es gibt dieses wunderbare Sprichwort, viele Köche verderben den Brei, denn einer ist immer da, der weiß, wie es besser geht in der Küche. Und jetzt ist bald Weihnachten, es dauert zwar noch ein bisschen, im Zweifel ist das die Schwiegermutter, die dann weiß, wie der Braten am besten angebraten wird. Nur ein Beispiel. Aber wo ich gerade beim Thema Fleisch bin, Alex, das ist nämlich eine der Fragen, wo ich ein wenig schmunzeln musste. Ich bin auch auf die Antwort gespannt. Muss man Fleisch vor dem Braten immer scharf anbraten, damit die Säfte drin bleiben und das nicht so eine trockene Schuhsohle wird?
Ja, es gibt ja wirklich diesen weit verbreiteten Mythos, dass man Fleisch beim Anbraten quasi ja versiegeln könnte oder sowas. Der Gedanke stammt auch wirklich ursprünglich von einem deutschen Chemiker. Also Justus von Liebig, wer im Chemieunterricht ganz stark aufgepasst hat, hat das mal postuliert vor jetzt ungefähr knapp 200 Jahren. Und der glaubte, dass halt wirklich das schnelle Anbraten dazu führt, dass sich eine Form von Kruste bildet, die das Fleisch, ja nennen wir es mal, versiegelt oder so, damit kein Fleischsaft mehr austritt. Und der Mythos hält sich irgendwie immer noch. Aber man muss sich ja mal überlegen, was passiert wirklich beim Anbraten. Du hast halt erstmal, für die Chemie-Nerds unter euch, diese Maillard-Reaktion. Braucht man sich nicht mehr dran erinnern, aber das sorgt ja eigentlich nur dafür, für diese bräunliche Kruste. Und das hat generell ja einen tollen Geschmack zur Folge. Das ist ja erstmal was Tolles, das ist aber erstmal nur Geschmack. Das hat ja nichts wirklich mit Feuchtigkeitsverlust zu tun. Aber sobald du Fleisch erhitzt, und da muss ich jetzt leider diesen Mythos zerstören, gerinnt das Eiweiß da drin, die Struktur des Fleisches verändert sich und dabei tritt einfach immer Feuchtigkeit aus. Unabhängig davon, ob du das nun scharf anbrätst, stark anbrätst, schneller anbrätst, was auch immer. Es hat gar keinen tollen Einfluss darauf, wenn du es jetzt einmal super schnell anbrätst, was auch immer. Es geht ja nur darum, wenn du diese Form von Medium, Medium Rare, Well Done, wie auch immer wir es nennen wollen, je nachdem, was gerade dein Favorite ist, wenn du dein Stück Fleisch auf dem Teller hast, gerne haben möchtest, ansonsten nicht. Aber Thorsten, du kennst es ja bestimmt auch. Es gibt ja immer diesen Gedanken, das Fleisch soll noch blutig sein. Ne? Diesen Ausspruch kennst du ja bestimmt, oder?
Den kenne ich schon, ja. Ich bin da relativ schnell draußen. Also Medium lasse ich mir noch gefallen, aber schon eher ein Medium Rare, ja, würde ich sagen.
Aber wusstest du zum Beispiel, dass das gar kein Blut ist? Also nur mal so als Idee?
Nee, da bin ich jetzt erstaunt, weil das ist das, was mich immer so ein bisschen ekelt, wenn ich so ein Steak sehe und genau. Sage, so ein bisschen könnte es jetzt noch.
Das sagen nämlich immer alle, weil alle sagen also, oh, das ist so blutig, da kommt das ganze Blut raus. Das ist kein Blut und das ist super interessant, denn Fleischsaft besteht ja nur aus Wasser, Eiweiß und Myoglobin. Also Myoglobin ist das Protein, was in den Muskelfasern von Tieren vorkommt und das speichert natürlich Sauerstoff und das hat eine rötliche Farbe, die aber wird einfach viel zu oft mit Blut verwechselt. Denn der Gegensatz dazu ist ja Hämoglobin. Und das ist ja das, was das klassische Blut ist, in dem Sinne, wenn man das nicht so vorstellt. Und wenn Fleisch erhitzt wird, tritt einfach diese Flüssigkeit, dieses Myoglobin aus. Und das hat einfach diese klassisch rötliche Färbung. Und das wird ja, wenn ich Fleisch länger anbrate, dann so, ja, nennen wir es mal graubraun, wie so ein Fleisch dann irgendwann aussieht. Das ist aber kein Blut. Das möchte ich gerne mal unbedingt erwähnen bei diesen lustigen Gedankengängen, die viele Leute haben. Also wenn einer sagt, im Lokal, er hätte es gern blutig, ja, das hat damit nichts zu tun.
Okay, also du überraschst mich immer wieder, muss ich sagen. Das ist tatsächlich was, was ich überhaupt nicht wusste. Also ich muss dazu sagen, ich war auch immer die totale Chemie-Niete. Also weil du eben von Chemie gesprochen hast. Das Einzige, was ich niemals vergessen werde aus meinem Chemieunterricht ist, wo es einmal Puff gemacht hat und mein Chemielehrer vorne irgendwas falsch gemacht hatte und ganz schwarz im Gesicht war. Also das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, werde ich mir wahrscheinlich auch immer merken können.
Ist auch eine Erkenntnis.
Ist schon ganz spannend, ja. Es hat mich auch gefreut, weil ich mochte ihn eh nie. Also zweite Frage, da geht es um gefrorene Lebensmittel. Da ist mir direkt aufgefallen, das Thema Brötchen. Also wenn man frische Brötchen beim Bäcker geholt hat, dann bleibt vielleicht mal ein, zwei über und man denkt, okay, man friert die mal ein, holt sich am nächsten Tag eins raus oder zwei, schafft aber nur eins. Und dann stelle ich mir die Frage, so jetzt habe ich zwei ausgefroren, habe aber nur eins gegessen, was mache ich denn jetzt? Lasse ich es draußen liegen oder kann ich das Aufgetaute nochmal einfrieren? Und die Frage hat uns auch erreicht, finde ich auch hochspannend. Ist es schädlich, gefrorene Lebensmittel mehrmals aufzutauen und wieder einzufrieren?
Ja, denkt man ja erstmal, warum sollte man das machen? Aber man kann ja immer mal sagen, ach nee, das war falsch oder ach, ich habe das Falsche aus der Tiefkühltruhe geholt oder nee, wollte ich eigentlich erst morgen essen. Und deshalb ist die Frage ja schon berechtigt. Und dieses wiederholte Einfrieren, Auftauen von Lebensmitteln kann problematisch sein, aber halt nur bei bestimmten Lebensmitteln, weil das Risiko von dieser bakteriellen Kontamination ja erhöht wird, aber natürlich auch die Qualität der Lebensmittel beeinträchtigt wird. Das, was man halt wissen muss, grundsätzlich, was ist das Risiko, wenn ich etwas nochmal einfriere? Jedes Mal, wenn ich ein Lebensmittel auftaue, befinden sich diese Bakterien in einem Temperaturbereich, wo sich natürlich das Ganze schneller vermehren kann. Also man nennt das auch so Gefahrenzone offiziell in der Lebensmittelwissenschaft. Also wenn das so über 4-5 Grad kommt und dann halt bis zur Zimmertemperatur, also bis zu 25 Grad, da ist das Ganze gefährlich. Denn beim erneuten Einfrieren können diese Bakterien vielleicht nicht mehr aktiv sein, aber beim erneuten Auftauen wachsen sie halt weiter. Und das ist halt das große Problem, was viele vielleicht nicht wissen. Bedeutet, die sterben ja nicht automatisch alle ab, die sind dann nur im Schlafen. Aber wenn sie sich halt vermehrt haben in dieser Auftauphase, sind sie halt danach potenziell wieder gefährlicher. Das heißt, ich habe sie quasi nur kurz in den Winterschlaf geschickt. Und natürlich unabhängig davon kann natürlich ein Qualitätsverlust entstehen. Ist, glaube ich, logisch. Also bestes Beispiel, kannst du dir vorstellen, wenn ich Obst auftaue, einfriere, irgendwann ist das nur noch Matschepatsch. Also das ist, glaube ich, auch relativ logisch. Was man sich jetzt merken sollte. Welche Lebensmittel solltest du nicht wieder einfrieren? Also rohes Geflügel, Fisch, Fleisch, all solche Sachen bitte nicht wieder einfrieren. Hast du die durchgegart, ist das natürlich kein Problem. Na, das heißt, dann ist es gar kein Ding, wenn du was aufgetaut hast, hast es dann einmal durchgegart und hast dann gesehen, ah, das ist zu viel, das kannst du gerne wieder einfrieren, aber nicht das rohe wieder zurück einfrieren, weil dann natürlich schädliche Bakterien wie Salmonellen, Listerien, denen öffnest du dann Tür und Tor. Das ist bei Milchprodukten aber auch so, das ist nicht so schlimm, aber da ändert sich natürlich extrem die Textur, so Joghurt, Sahne, Käse, das sollte man auch nicht unbedingt nochmal machen. Und natürlich alle Lebensmittel mit hohem Feuchtigkeitsverlust. Klingt erstmal kompliziert, aber alles, was so Obst, Gemüse angeht, wenn das roh eingefroren wurde, jetzt stell dir mal vor, die Tüte mit den Himbeeren zum Beispiel, ja, ganz ehrlich, dann ist das kein Geschenk. Aber andere Dinge kannst du gerne total super wieder einfrieren. Also alles, was gekocht wurde, alles, was bei niedriger Temperatur auch zum Beispiel gelagert wurde. Also hast du was zum Beispiel aus dem Tiefkühlfach genommen, hast es kurz in den Kühlschrank gepackt und sagst dann, ach Mist, das brauche ich eigentlich gar nicht, packst es wieder zurück, dann ist es ja nicht wirklich warm geworden. Dann ist das gar kein Problem, dann kann ich damit auch leben. Bei allen anderen Dingen sollte man ein bisschen drauf achten.
Geniale Lifehacks auf jeden Fall. Das Thema Pasta, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, das ist so eine Wissenschaft für sich. Wie kocht man die Nudeln am besten? Die einen mögen eher al dente, die anderen dann doch ein bisschen weicher. Und ich glaube so gerade beim Thema Nudelkochen, da horchen jetzt auch mal alle Herren auf, weil das so ein Gericht ist, was auch die Männer hin und wieder können mal. Ja, das ist ja nicht so kompliziert. Aber ich muss sagen, ich habe da auch schon so einiges ausprobiert, weil was mich immer total stört, wenn die Nudeln fertig sind und die kleben so aneinander. Ja, dann macht man zum Beispiel so ein Stückchen Butter in den Topf oder Öl reingießen, habe ich auch gemacht. Die Frage ist dann, bringt das was? Sind die dann weniger klebrig oder bringt es nur was auf die Hüften im Endeffekt?
Hattest du denn das Gefühl, dass es was bringt?
Also ich hatte so viel Butter drin, dass es was gebracht hat, ja. Aber ich hatte den Eindruck, es war viel zu viel Butter und habe es beim nächsten Mal sein gelassen.
Also man muss ja erstmal ganz blöd sagen, was ist, wenn ich Öl im Wasser gieße? Schwimmt oben. Also erstmal, um es mal ganz logisch herzuleiten, Öl schwimmt auf der Wasseroberfläche, hat keinen Einfluss darauf, weil es die Pasta in dem Sinne ja gar nicht erreicht.
Aber ich habe es nachher gemacht. Also nachdem die Nudeln fertig waren und abgeschüttet waren, dann habe ich die Butter. Und dann habe ich so ein bisschen die Butter durchgehoben. Es war ein bisschen viel, okay. Aber dann waren die irgendwie so ein bisschen fluffiger und geschmeidiger.
Okay, gut. Jetzt reden wir von zwei unterschiedlichen Punkten. Das ist ganz wichtig. Also wenn du quasi verhindern möchtest, dass die Nudeln zusammenkleben, dann gibt es erstmal ganz billig die Regel, da musst du halt leider umrühren, mein Freund. Das heißt, während des Kochens umrühren und, was halt leider auch viele machen, sie benutzen zu wenig Wasser. Ganz einfacher Lifehack, Faktor 10. Also 100 Gramm Nudeln in 1 Liter Wasser. Du brauchst halt wirklich genügend Wasser, damit der Bums nicht zusammenklebt, sonst hast du halt einfach das Problem. Das, was du gemacht hast, das Öl erst nach dem Kochen, das ist schlau, wenn du möchtest, dass sie nicht zusammenkleben. Das hängt aber davon ab, je nachdem, was du gerne machen möchtest. Weil packst du jetzt natürlich irgendeine Soße dazu, dann haftet die natürlich nicht mehr an die Nudeln. Also das heißt, du solltest überlegen, was mache ich jetzt für ein Gericht? Soll das irgendwie toll aussehen? Soll das nicht zusammenkleben? Dann kann da so ein bisschen Öl hilfreich sein. Willst du aber, dass es extra an der nachfolgenden Soße haftet, dann bitte nicht. Das sind erstmal so zwei Sachen, die man auf jeden Fall festhalten sollte. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, packst du denn Salz in das Wasser, Thorsten?
Mhm. So ein bisschen schon.
Warum?
Ja, warum? Gute Frage. Weil es alle machen. Also, weil ich es irgendwie so in Erinnerung habe, dass ich glaube, meine Oma, da hat es mal gesagt, oder irgendein Koch, mit dem ich mal gedreht habe fürs Fernsehen, hat auch so eine Brise reingeschmissen. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht warum.
Gut, könnte man nämlich ja auch vor und wieder mal so ein bisschen überlegen. Weil das Salz, was du da reinpackst, macht die Nudeloberfläche ein bisschen rauer. Also das heißt, das sorgt schon dafür, dass das Zusammenkleben ein bisschen reduziert und sorgt dafür, dass danach die Soße besser haftet. Also wenn das dein Ziel ist, dann ist auch wieder selbe Regel wie gerade eben bei den Nudeln, Faktor 10. Also 10 Gramm Salz auf ungefähr 1 Liter Wasser. Das kannst du dann gerne machen, wenn du das gerne möchtest, aber nur das hat dann auch den Sinn. Das heißt, natürlich geht auch das Salz eher in die Nudeln über, dass du dadurch automatisch ein bisschen mehr den Geschmack davon aufnimmst. Keine Angst, nicht das ganze Salz landet da drin. Also die 10 Gramm landen ja nur im Wasser, nicht komplett in der Nudel. Das heißt, wenn das dein Ziel ist, okay, ansonsten würde das auch keinen Sinn machen. Also das Salz im Wasser hat erstmal keinen Sinn, außer die Oberfläche ein bisschen anzurauen, ein bisschen Geschmack reinzubringen und das Zusammenkleben zu reduzieren. Wenn dir das aber alles nicht wichtig ist und oder du willst nicht, dass die Nudeln gesalzen sind, dann lass auch lieber das weg, weil einen wirklichen Mehrwert hast du davon erstmal nicht. Könntest du auch noch später machen.
Ich hätte niemals gedacht, dass es so viele Probleme in der Küche gibt. Aber so ist das manchmal mit Podcast-Themen. Auf einmal gibt es ganz viele Probleme, die wir aber natürlich lösen in dieser Folge. Das ist ja das Schöne und jede Menge dazulernen. Also zwei Learnings hatte ich ja schon mal. Lass uns mal auf das Frühstücksei gucken. Also bei mir ist so, am Wochenende, Samstag, Sonntag gibt es auch ein Frühstücksei. Morgens, wenn ich die Zeit, die Ruhe, die Muße habe. Und da ist eine ganz, ganz spannende Frage bei Instagram gekommen. An der Stelle mal der Hinweis, Podcast gesund gefragt heißen wir bei Instagram. Folgt uns da gerne, bevor ihr uns Fragen schickt, weil dann sehen wir sie direkt auch im entsprechenden Ordner und stoßen nicht irgendwann ganz zufällig drauf. Da hat uns nämlich jemand gefragt, ist es notwendig, Eier vor dem Kochen zu waschen?
Hast du das bisher gemacht, Thorsten? Bist du ein Eierabwascher?
Nee, also so weit geht's dann bei mir nicht. Also die kommen ganz normal in kochendes Wasser rein für ja etwa 4 Minuten, 4,5. Ich mag das Frühstücksei gerne ein bisschen härter. Ich stelle mir dann nur danach immer die Frage, abschrecken oder nicht abschrecken. Das ist so das, aber so vor dem Kochen waschen unterm Wasserhahn, nö.
Ist nämlich auch wirklich absolut nicht notwendig. Eier vor dem Kochen zu waschen hat gar keinen Sinn, beziehungsweise sogar eher noch einen schlechten. Bedeutet, Eier haben ja eine natürliche Schutzschicht auf der Schale. Und die ist einfach dafür da, das Eindringen von Bakterien zu verhindern. Das heißt, durch das Waschen können Keime sogar leichter in das Ei eindringen. Und in vielen Ländern werden Eier wirklich vor dem Verkauf gereinigt. Aber reinigen ja vollkommen okay. Aber das Abwaschen ist wirklich unnötig. Und in Deutschland werden selbst Bio-Eier vorher nicht in irgendeiner Art und Weise nochmal abgewaschen oder ähnliches. In den USA zum Beispiel machen die sowas, aber das ist absolut dämlich. Denn dort werden standardmäßig Eier wirklich gewaschen und desinfiziert. Und dort müssen dann Eier auch automatisch gekühlt werden, weil die natürliche Schutzschicht des Eis dadurch entfernt wurde. Also absolut bescheuert, keine Ahnung, warum die das tun. Man braucht Eier wirklich nicht vorher irgendwie abzuwaschen. Diese Schutzschicht ist automatisch dafür da, irgendwas vor dem Eindringen zu schützen. Kann nichts passieren und die Schale verzehre ich ja logischerweise nicht mit, ist ja nicht wie der Apfel. Deshalb könnt ihr komplett vergessen, gar kein Problem.
Okay, wahrscheinlich werden in den USA die Eier auch noch trocken geföhnt nach dem Kochen. Wird auch irgendwie passen. Apropos Föhn, heiß, hohe Temperaturen, um die Brücke gerade zu schlagen. Man ist ja immer darauf bedacht, dass man möglichst viele Nährstoffe in dem, was man gerade zubereitet, drin behält. Beispielsweise die Kartoffel, da heißt es immer in der Schale ganz viele Nährstoffe. Nur ist es ja so beim Kochen, da sind nun mal hohe Temperaturen. Und man fragt sich, oder ich frage mich auch ganz oft, was passiert denn da? Werden da wirklich so alle Nährstoffe restlos gekillt? Oder wann ist vielleicht so der Zeitpunkt zu sagen, okay, nicht ganz so lange kochen, lieber jetzt rausnehmen?
Jein. Das ist eine sehr tolle Antwort. Aber es können wirklich einige hitzeempfindliche Nährstoffe teilweise verloren gehen. Viele Nährstoffe bleiben auch komplett erhalten, logischerweise wie Proteine, wie Fette. Aber es gibt natürlich auch Nährstoffe, die durch Kochen sogar besser verfügbar werden. Und das ist ja auch ein interessanter Aspekt. Das heißt, um das mal so ein bisschen aufzugliedern, Nährstoffe, die beim Kochen oder beim Erhitzen generell zum Teil zerstört werden können, sind hauptsächlich die B- und C-Vitamine. Das muss man mal sagen. Also die klassischen B-Vitamine, B1, B6, B9, da werden durch Kochen wirklich 40-50% komplett verloren. Das muss man mal wirklich sagen. 40-50% verabschieden sich da komplett. Beim Vitamin C ist das ähnlich der Fall. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie ich das Ganze zubereite. Blanchiere ich das jetzt, dämpfe ich das, dünste ich das, bewahre ich da natürlich wesentlich mehr an meinen Vitaminen. Aber ansonsten bei B und C kann ich da schon 40-50% verlieren. Das muss man wirklich wissen. Es gibt aber ja auch Sachen, die durchs Erhitzen besser verfügbar gemacht werden. Vielleicht hast du schon mal gehört, Thorsten, bei so Karotten und Tomaten vielleicht, dass es da Sinn macht, die Sachen zu erhitzen?
Nicht wirklich, nee. Also das Einzige, was ich mal gehört habe, gerade bei Karotten, dass man ein bisschen Fett dazu geben soll, damit die Vitamine besser ins Blut kommen.
Ja, genau. Das ist auch ein super toller Tipp. Also generell dafür, weil es ja fettlösliche Vitamine enthält. Also dafür sehr, sehr gut. Aber bei solchen Sachen wie Carotinoiden, Lycopin, also das sind die Sachen, die zum Beispiel in Möhren, in Tomaten drin enthalten sind, da ist es wirklich so, dass die Bioverfügbarkeit von Carotinoiden verbessert wird, weil die Zellwände quasi aufbereitet werden oder aufgebrochen werden. Und das ist ganz, ganz spannend. Also auch zum Beispiel bei Lycopin ist das genauso, was in Tomaten vorkommt, wird durch Kochen, durch Erhitzen generell erstmal besser verfügbar. Also jedes gekochte Tomatenprodukt, wie eine Tomatensauce, hat mehr verfügbares Lycopin als eine Form von rohen Tomaten. Deshalb ist das ein ganz, ganz entscheidender Aspekt. Das ist super wichtig. Und bei anderen Sachen ist zum Beispiel auch der Fall. Also bei Calcium, Magnesium, Eisen wird das auch oft verfügbarer, weil zum Beispiel der Oxalatgehalt verringert wird, weil die Bindung von Mineralien wie Magnesium und Eisen an Phytate oder Oxalate gelöst wird und dadurch werden die besser verdaulich und dadurch natürlich auch automatisch besser verfügbar. Deshalb gibt es da ein Jein von mir. Kann Vorteile haben, kann auch Nachteile haben, hängt halt dann einfach vom jeweiligen Lebensmittel ab.
Auch das Jein ist akzeptiert, aber du hast gerade schon Tomatensoßen angeschnitten und das ist ja sowas, da haben wir im Podcast schon mal drüber gesprochen vor geraumer Zeit, dass ja gerade auch in Ketchup unfassbar viel Zucker drin ist. Das denkt man so auf den ersten Blick oder Geschmack nicht, aber es ist so und angeblich ist es so, weil der Zucker die Säure von Tomatensoßen reduziert. Stimmt das?
Geschmacklich ja, biochemisch nein. Also Zucker reduziert nicht, indem sie die tatsächliche Säure in dieser Tomatensauce, sondern maskiert eher den sauren Geschmack. Das bedeutet, diese Säure bleibt chemisch quasi gleich, aber der Geschmack wird durch die Süße des Zuckers milder, also abgemildert. Das kannst du dir genauso vorstellen, wie wenn du den Tee trinkst, den schwarzen Tee mit seinen Bitterstoffen, und du packst ein bisschen Zucker mit rein, dann wird dadurch ja nicht der Bitterstoff neutralisiert. Er ist immer noch enthalten, nur es wird quasi maskiert und das passiert letztendlich. Also es ist leider nicht so, dass der Zucker sich jetzt auflöst oder gegengerechnet wird gegen die Säure und dann neutralisiert sich das irgendwie. Nee, das ist leider die Säure plus den Zucker. Deshalb, wenn du dann mal den fertigen Ketchup umdrehst, Thorsten, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dann ist der Zucker da ja leider immer noch mit drin und dadurch wird es leider nicht gesünder oder irgendwas anderes.
Okay. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich mein Frühstücksei hin und wieder mit kaltem Wasser abschrecke. Jetzt gibt's hier eine Frage, wo ich mich erstmal gefragt habe, wer macht sowas bitte? Aber wie ihr gleich sehen werdet, es gibt wirklich die unterschiedlichsten Praktiken in der Küche. Frage Nummer 7. Ist es besser, Pasta unter kaltem Wasser abzuspülen, nachdem sie bereits gekocht wurde?
Das habe sogar ich schon ein paar Mal gehört. Echt? Also das ist was, das finde ich relativ geläufig. Nicht, dass das schlau wäre, aber generell habe ich das schon.
Machen das viele Menschen, echt?
Ja, ich habe das schon häufiger gesehen.
Und was soll's bringen?
Nix. Also Pasta solltest du wirklich nicht abspülen, weil das Abspülen diese Stärke entfernt und die trägt eigentlich ja dazu bei, dass die Soße besser an den Nudeln haftet. Also du zerstörst ja eigentlich den Effekt, den du haben wolltest. Oder du erzeugst quasi denselben Effekt, den du mit dem Öl gehabt hast. Also wenn du jetzt sagst, das könnte ich als einziges noch verstehen, du möchtest gerne, dass die Nudeln nicht an irgendwas haften, das, was du mit Öl erzeugt hast, aber du willst quasi die Kalorien des Öls sparen, sozusagen. Dann könntest du sie auch abschrecken, nennen wir es mal so, unter kaltem Wasser, dann spülst du ein bisschen die Stärke außenrum ab und dann haften die Nudeln einfach nicht mehr so gut aneinander. Kannst du machen, würde ich aber natürlich nur machen, eigentlich, wenn die Pasta für irgendwelche kalten Gerichte verwendet werden soll, also wie Nudelsalate oder ähnliches. Dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, weil dann hast du so einen Nudelsalat, der so ein bisschen leichter ist. Und ich sag mal, Du kennst ja diese bösen Nudelsalate, wo du das Gefühl hast, du schneidest so einen Plocken raus. Also ich bin jetzt mal so ein bisschen gemein, aber es gibt ja so Nudelsalate beim Grillen, wo man sagt, okay, ich nehme noch so ein, was weiß ich, so ein 3D-Block sozusagen. Und für sowas ist es ganz schlau vielleicht. Ansonsten macht es keinen Sinn.
Okay, das Thema Knoblauch kommt auch in unseren Mythen vor. Also wenn ihr am Wochenende noch irgendwas Romantisches vorhabt, würde ich euch da nicht zu raten. Oder es sei denn, beide Partner essen Knoblauch, dann riecht man es nicht so. Und da geht es um den Geschmack von Knoblauch. Und wir kennen das ja von den Zwiebeln. Also wenn man Zwiebeln in der Pfanne in heißem Öl anbrät, so ein bisschen blanchiert oder so, ist ja super. Dann vielleicht das Fleisch dazu. Mit Knoblauch macht man es ja dann auch oft. Die Frage ist nur, wann ist der richtige Zeitpunkt, das Knoblauch in die Pfanne zu hauen? Also wenn es schon richtig schön heiß ist oder direkt von Anfang an? Und in dem Zusammenhang eben ganz konkret die Frage, verliert Knoblauch seinen Geschmack, wenn man ihn zu früh in die Pfanne gibt?
Ja, das Problem ist, das hatten wir auch schon mal beim Thema Pfeffer besprochen, Thorsten. Vielleicht erinnerst du dich dran, was passiert, wenn man Pfeffer zu früh in die Pfanne packt?
Da geht das Aroma, glaube ich, weg, oder?
Ja, genau. Und es wird halt zusätzlich auch noch bitter. Das heißt, entstehen da dann auch so Bitterstoffe. Und das ist halt wirklich unangenehm. Also Knoblauch kann sehr schnell verbrennen, wenn er bei zu hoher Temperatur oder dann einfach zu früh in die Pfanne gegeben wird. Und dann hast du halt auch automatisch einen etwas bitteren Geschmack. Also es ist besser, Knoblauch eher bei einer niedrigeren Hitze zu braten. Das kannst du erstmal machen. Oder ihn halt erst gegen Ende von deinem Garvorgang einfach mit hinzuzupacken, dann wird er trotzdem dafür sorgen, seinen Geschmack zu entfalten. Das ist gar kein Problem. Aber weil du gerade das Thema Romantik angesprochen hattest, weißt du, wie man Mundgeruch vermeiden kann durch Knoblauch?
Zähne putzen, würde ich sagen.
Ist eine Idee. Aber wenn du trotzdem gerne Knoblauch essen möchtest und sagst aber, ey, ich will danach aber nicht den total nervigen Mundgeruch haben.
Ah, jetzt. Ich habe mal gehört, dann soll man ein Glas Milch trinken.
Das ist eine Methode, genau, weil es dann diese Verbindung bindet sozusagen. Du kannst aber auch zum Beispiel schon beim Kochen etwas anders machen. Denn der Mundgeruch nach Knoblauch entsteht halt durch Schwefelverbindungen, sowas wie Allicin. Die werden freigesetzt, wenn der Knoblauch zerkleinert wird. Riecht man ja auch automatisch, sobald man damit in der Küche anfängt, das Ganze klein zu hacken. Was du jetzt aber machen könntest, nur um diesen Geschmack zu haben, aber ohne danach nervigen Mundgeruch zu haben durch diese Schwefelverbindungen, die so nervig sind, du kannst zum Beispiel diese Knoblauchzehe, das hast du vielleicht schon mal bei Köchen gesehen, die nehmen dann das Messer, legen das so flach hin und drücken so leicht auf diese Knoblauchzehe drauf. Hast du das schon mal gesehen, wenn das so Chefköche machen?
Ja, in so einer Kochsendung ist es mir schon mal aufgefallen, hab da jetzt aber nicht weiter drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich dachte,
das... Genau, das ist aber dieser Effekt. Das heißt, du kannst diese Knoblauchzehe quasi leicht andrücken, nur mit so einem Messer so ein bisschen aufbrechen in dem Sinne, aber dadurch zerstörst du halt nicht komplett die Zellstruktur und dadurch wird weniger von diesem Allicin freigesetzt, der Geruch ist schwächer. Du hast aber trotzdem einen relativ gesunden, guten Knoblauchgeschmack, aber danach wesentlich weniger Knoblauchgeruch. Und du kannst dann auch wirklich sagen, ich packe da nur diese leicht gequetschte Knoblauchzehe damit rein und am Ende nehme ich die halt einfach wieder raus, bevor das Gericht serviert wird. Du hast einen tollen Geschmack, fertig ist das Ganze. Und so hast du einen milden Knoblauchgeschmack, der auch nicht so intensiv ist, Mundgeruch ist reduziert und du hast trotzdem noch einen romantischen Abend.
Das klingt doch super. Also es ist fast wie Kinderüberraschung, drei Dinge in einem. Ne? Es schmeckt lecker, es riecht nicht so dolle und man hat die Romantik pur. Thema Alkohol. Grundsätzlich, glaube ich, verdunstet bei mir wenig Alkohol, wenn die Flasche Wein da steht, ist sie meistens danach auch in wenigen Stunden leer, weil ich sehr gerne mein Weinchen trinke. Aber auch beim Kochen spielt der Alkohol ja hin und wieder eine Rolle. Bestes Beispiel, letztes Wochenende, wir hatten einen ganz, ganz leckeren Braten und da haben wir auch so ein bisschen Rotwein dran gemacht für den Geschmack. Finde ich super lecker. Muss man mögen, muss man auch nicht mögen, also je nachdem, ist ja jeder so unterschiedlich gestrickt. Einige sagen, um Gottes Willen, Alkohol gehört nicht in den Topf, ich finde es manchmal sehr lecker. Aber wie ist denn das beim Kochen? Verdunstet der Alkohol nicht relativ schnell oder wie viel muss ich reinschütten, dass es wirklich ideal ist, um so ein bisschen geschmacklich das Fleisch zu tunen?
Ja, also wirklich, Alkohol verdunstet nicht vollständig beim Kochen. Hängt da natürlich von der Kochzeit und der Temperatur ab, aber ein kleiner Prozentsatz Alkohol verbleibt immer in deinem Gericht, selbst nach längerer Garzeit. Das ist wirklich wichtig zu wissen. Das heißt, wenn man sich mal so grob überlegt, diesen Einfluss der Kochdauer, wenn man so ein, kennst du vielleicht so ein klassisches Flambieren, auch gerade im Lokal, sieht total toll aus, bei so einem Crepe oder ähnlichem, da denkt man jetzt ja, ach Mensch, da kommt ja die riesen Stichflamme, da bleiben ungefähr 75% des Alkohols im Gericht. Also wirklich, da bleiben 75% drin. Und wenn du jetzt relativ kurz kochst oder backst, also vielleicht nur 15 Minuten, 30 Minuten, bleiben 30-40% des Alkohols, die vielleicht verdunsten, die sind weg, aber die anderen 40%, 50%, 60%, die bleiben auf jeden Fall locker drin. Und erst wenn du länger als eine Stunde etwas kochst, verbleiben vielleicht noch so 20% und erst nach 2 Stunden, 2,5 Stunden bleiben vielleicht noch 10% oder nur noch 5% des Alkohols übrig. Das heißt, das macht wirklich einen riesengroßen Unterschied, wie lange du etwas zubereitest. Also für den klassischen Braten und die Soße gar kein Problem. Bei Gerichten, die nur so 10, 15, 20 Minuten in der Pfanne sind, ganz ehrlich, da musst du noch mit der Hälfte rechnen, die du da reingekippt hast, dass das auch noch am Ende auf deinem Teller landet. Also wenn man da mit Alkohol aufpassen muss, aus gesundheitlichen Gründen oder sagt, ich muss abends noch nach Hause fahren, dann sollte man darauf achten, wie man das Ganze zubereitet, weil dann könnte das Ganze auch nach hinten losgehen. Also erst bei, ich sag mal so, 2 Stunden, 2,5 Stunden kannst du dir sicher sein, dass nahezu alles weg ist. Vorher ist da vielleicht schon noch ein ordentlicher Promillesatz enthalten.
Bei der Verkehrskontrolle sagt man dann, hab keinen Alkohol, ruhig hallo sauber angegessen. Kann passieren, ne? Aber gut zu wissen, also dass es so lange dann oder dass so viel dann doch noch drin bleibt. Also ist ja gerade jetzt auch so im Hinblick auf bevorstehende Feierlichkeiten oder Weihnachtsfeiern auch ganz wichtig, weil ganz oft, gerade so Bratengerichte oder sowas, wird ja ganz oft eben auch mit Rotwein zubereitet, die Soße zumindest. Ja, im Herbst sind natürlich die Pilze mit von der Partie. Man sieht es jetzt wieder auf sämtlichen Speisekarten. Ich selber tue mich ja immer so ein bisschen schwer mit selber Pilze sammeln. Das ist mir zu gefährlich. Aber wer sich jetzt, also vorausgesetzt, man kennt sich damit aus und man war im Wald, hat die Pilze gesammelt und möchte die nun zubereiten. Was muss man beim Saubermachen, beim Waschen beachten?
Ja, also viele sagen ja ganz oft, nee, Pilze bloß nicht waschen. Oh Gott, die saugen super viel Wasser auf. Ja, theoretisch ein bisschen schon, aber das ist eigentlich ein Mythos. Also, dass die jetzt übermäßig Wasser aufsaugen würden, ist nicht unbedingt der Fall. Gerade wenn du sie jetzt einmal nur kurz abspülst, gut abgetropft werden, bevor du die kochst, riesige Feuchtigkeitsaufnahmen ist da nicht unbedingt. Das heißt, dieses klassische, ich sag mal ganz kurz unter Wasser anhalten und danach kurz abtrocknen, reicht vollkommen aus. Du kannst sie natürlich auch mit so einer tollen Pilzbürste ein bisschen abbürsten, um Schmutz zu entfernen, was ganz viele machen. Ist auch eine super tolle Sache. Würde ich vor allen Dingen dann machen, wenn du die Pilze roh essen möchtest oder scharf anbraten möchtest. Weil dann ist ja ein bisschen nervig, wenn die zu viel Wasser gezogen haben. Aber du kannst sie auch genauso gut abwaschen, wenn du jetzt zum Beispiel sie sehr stark verschmutzt sind oder wenn du sie danach eh in Gerichten benutzt, wo du zum Beispiel viele Soßen oder ähnliches drin hast, wo es eh egal ist, ob die jetzt ein bisschen mehr Wasser gezogen haben, dann ist das gar kein Problem. Also Pilze können eigentlich bedenkenlos abgewaschen werden, die ziehen nicht super viel Wasser, aber wenn die aus einem guten Ursprungsland kommen, reicht es, die komplett einmal kurz abzubürsten, reicht vollkommen aus.
Also ich bin begeistert, was wir in dieser Folge alles gelernt haben, nur weil wir hin und wieder mal wirklich tolle, schlaue Fragen von euch gesammelt haben, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist interessant, eine ganze Folge darüber vielleicht nicht, aber so wie Alex gerade schon gesagt hat, die mal sammeln und sich wirklich mal so geballt ein paar Mythen vorzunehmen. Ich fand es sehr spannend, ich habe sehr viel gelernt, ihr wahrscheinlich auch. Und darum hat Alex jetzt nochmal für euch zusammengefasst, die 5 wichtigsten Tipps, wenn es um die Kochmythen geht.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1. Beim Kochen von Nudeln, was sollte ich beachten? Also Öl ins Nudelwasser haben wir gerade besprochen, macht keinen Sinn, um das Zusammenkleben zu vermeiden. Wollt ihr das gerne vermeiden? Erste Faustregel, 1 zu 10, also 100 Gramm Nudeln in 1 Liter Wasser und meinetwegen noch Salz, selbe Regel, ungefähr 10 Gramm auf 1 Liter Wasser. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, dann kleben eure Nudeln nicht mehr zusammen und ihr seid glücklich. Tipp Nummer 2, gefrorene Lebensmittel. Ja, könnt ihr gerne wieder einfrieren, aber unter der Voraussetzung, dass es jetzt kein rohes Fleisch war, kein roher Fisch oder ähnliche sehr sensible Lebensmittel und dass sie entweder nur kurz aufgetaut wurden, also noch im Kühlschrank waren und vielleicht nur bis 4 Grad gelagert wurden oder wenn sie durchgegart wurden, dann ist es kein großartiges Problem. Der Rest ist eigentlich nur Optik oder Geschmack, dass ihr sagt, es macht halt keinen Sinn oder es ist halt ein bisschen nervig, wenn das ganze Obst zermatscht ist, weil ich es 5-mal aufgetaut habe, wieder eingefroren habe. Tipp Nummer 3. Eier waschen vor dem Kochen, ja, nein, ganz ehrlich, bitte drauf verzichten, es macht gar keinen Sinn, es ist sogar eher kontraproduktiv, weil die natürliche Schutzschicht des Eis sollte erhalten bleiben, bis ich das Ganze öffne, ansonsten braucht man sich da gar keine Gedanken machen, das ist quasi von der Natur schon automatisch so vorgesehen. Tipp Nummer 4, der Knoblauch. Ja, kann ich natürlich gerne für meine Gerichte verwenden. Achte nur bitte darauf, nicht ihn zu scharf oder zu lange anzubraten, weil dann wirklich Bitterstoffe entstehen. Ansonsten halt als kleiner Lifehack, was ich gerade eben erwähnt habe, einmal kurz andrücken, gerne ins Gericht mit reinschmeißen, am Ende die Knoblauchzehe wieder rausfischen. Schmeckt super, trotzdem nach Knoblauch und dann tut das auch der Romantik keinen Abbruch. Und als letzter Tipp, aufpassen beim Alkohol. Klar, man muss da keine riesige Angst haben, weil man kippt ja auch nicht Unmengen von Alkohol in seine Soßen oder in seine Gerichte mit rein. Aber wenn der Braten vielleicht in nächster Zeit wieder auf dem Tisch steht oder Weihnachten kommt ja auch in schnellen Schritten, auch wenn noch ein bisschen Zeit bis dahin ist, ein gewisser Anteil bleibt immer erhalten. Und wenn ich etwas nur sehr kurz koche, 15 bis 30 Minuten, sind da noch locker 40-50% des Alkohols drin. Erst bei 2-2,5 Stunden könnt ihr das vergessen, dann sind da nur noch 5-10% drin. Die kann man ja entspannt vernachlässigen.
So sieht's aus. Und wir haben noch einen kleinen Programmtipp für euch, was euch demnächst bei Gesund gefragt erwartet. Jetzt haben wir mal schön eure Fragen gesammelt. Demnächst haben wir einen besonderen Gast bei uns im Podcast, denn es kommen ja immer auch sehr viele Fragen gezielt zum Thema Frauengesundheit. Und wir haben gesagt, es ist immer doof, wenn zwei Kerle über Frauengesundheit reden. Darum erwarten wir demnächst einen ganz, ganz lieben Gast, nämlich Viktoria Janke. Erfolgreiches Model, Schauspielerin, der ein oder andere wird sie aus Goodbye Deutschland kennen. Und die liebe Viktoria setzt sich auch sehr für das Thema Frauengesundheit ein, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Ist eine liebe Freundin und wird uns im Podcast mal besuchen, Alex. Und ich glaube, was sie uns so im Vorfeld gesagt hat, worüber sie mit uns sprechen will, das ist schon echt spannend für unsere Hörerinnen, oder?
Ja, ich finde super interessant, auch ihr ganzer Werdegang, ihr Lebensweg, den sie beschritten hat. Und ich glaube, es ist ganz spannend, mal aus erster Hand zu erfahren, nicht nur unsere Tipps damit reinzubringen, sondern auch zu hören, wie setzt sie das eigentlich in die Praxis um? Wie ist es bei ihr? Was hat sie für Erfahrungen gemacht? Wie sieht sie das bezogen auf Fitness, Gesundheit, Ernährung? Also ich glaube, das wird eine super spannende Folge.
Wir werden in unseren Shownotes beziehungsweise auch in unserer Insta-Story schon mal ihr Profil bei Instagram verlinken. Dann könnt ihr vielleicht im Vorfeld schon mal drauf gucken, was sie so alles macht. Ja, und dann geht's demnächst hier richtig ab in Sachen Frauengesundheit mit Special Guests. Wir freuen uns sehr drauf. Euch wünschen wir jetzt erstmal eine schöne und angenehme Woche und bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.